Ja, an dieser Stelle möchte ich euch auch noch mal heute ganz herzlich begrüßen. Und ich bringe wie immer die Grüße von zu Hause mit, vor allen Dingen von Mutti. Heute früh war sie ganz besonders munter. Wo gehst du denn hin? Ja, ich sage, ich fahre nach Grevenbroich. Alle, die sie kennen, lässt sie natürlich alle natürlich besonders grüßen. Und worüber wir uns in der letzten Zeit bei ihr ganz besonders freuen, daran merken wir, dass sie doch noch mitdenkt und mitgeht an ihren Ausreden. Meine Mutter ist um Ausreden nicht verlegen, wenn wir sie irgendetwas fragen. Und das zeugt doch ganz deutlich, dass sie das, was wir sagen, auch noch mitbekommt und sie mitdenkt. Ja. Schlag mit mir zusammen auf den Text in Lukas Kapitel 18. Lukas Kapitel 18, Vers 8. Zweiter Teil, und das ist auch die Überschrift meiner Predigt. Ich sage euch, dass ihr Recht ohne Verzug ausgeführt wird. Und jetzt der zweite Teil. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf Erden? Wir haben eben vier Strophen gesungen, wie unser Heiland hier auf der Erde gewesen ist, gehandelt hat, geliebt hat, gestorben ist. Und jetzt kommt von ihm diese bange Frage, wird er Glauben finden auf Erden? Das kann ich natürlich ganz umfassend verstehen, also überall. Diese bange Frage. Ich möchte das an zwei Beispielen aus unserem Ort etwas deutlich machen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wir leben in einem Ort mit jetzt fast nur 95 Seelen. Wir hatten voriges Jahr zu Weihnachten, also nicht letztes, sondern das Jahr davor, die Bücher verpackt, Schritte zu Jesus, und haben die im Dorf verteilt, wen wir persönlich trafen, aber am ersten Feiertag waren die meistens in der Messe oder wie. Denen haben wir das natürlich auch persönlich gegeben, und ich hatte einen kleinen Zettel gedruckt. Darauf stand, nun wird das Kind von Bethlehem gefeiert. Kennt man auch den Mann von Nazareth? Eure Nachbarn aus der Herzogstraße 5 mit freundlichem Gruß. Eine Nachbarin, die wir öfter sehen, mit der ich auch schon hier und da Gespräche geführt hat, die hat das Buch gleich abgelehnt und hat gesagt, ich gucke lieber Krimis. Und dann wurde meine Schwester, die hat das Verteilen übernommen, ich konnte ja da an den Weihnachten so gut wie nicht laufen, wurde von einer nicht aus dem Dorf stammenden Frau beschimpft und sagt, sie nehmen Anonymes nicht an. Das war nicht anonym, wir haben ja gesagt, eure Nachbarn aus der Herzogstraße 5. Ja, das war unser Erlebnis beim Verteilen des Buches Schritte zu Jesus. Werde ich Glauben finden? Und dann am 6. Januar, wie das so üblich ist, jedenfalls noch auf den Dörfern, kamen die Sternensinger, um Geld für arme Kinder aus der Welt zu sammeln. Sie leierten irgendwelche Verse runter, dessen Inhalt sie gar nicht verstanden oder auch es war ihnen nicht bewusst. Da kamen natürlich die drei Könige vor und jetzt hat es mich doch bewegt zu fragen, woher wisst ihr, dass es drei sind? Woher wisst ihr, dass es Könige sind? Ja, vom Pastor oder aus der Bibel. Ja, ich sag, vom Pastor könnte stimmen, aber aus der Bibel, das stimmt nicht. Es ging dann einiger Wortwechsel hin und her, bis dann ein 10-jähriger Junge meinte, das Gespräch beenden zu müssen und sagt, Religion interessiert mich sowieso nicht. Dann habe ich mich gefragt, was lernen die Kinder von ihren Eltern über ihren Glauben? Sie heißen ja alle Christen. Wenn man sagt, du bist kein Christ, dann wird aber sich sehr stark aufgeregt. Ich sage, was wisst ihr denn von eurem Namensgeber? Großes Staunen. Und auch in der Schule. Dann habe ich in unserem Infoblatt, was wir bei uns in der Gemeinde bekommen, einen Artikel gelesen, der mich doch sehr in Staunen versetzte. Und zwar, jetzt muss ich den Artikel, den habe ich, glaube ich, hier verblättert. Sonst muss ich es auswendig zitieren. Er wurde nachher hinterher auch widerrufen. Auf jeden Fall stand in dem Artikel drin, erstens mal, der Vatikan glaubt auch nicht mehr an die Wiederkunft Jesu Christi. Zweitens, den Kardinal Giorgio Salvadore, der Jesus als betrunken bezeichnet hatte, bei seinem Versprechen, ich komme wieder, weil ich viele Wohnungen für euch habe, dass es diesen Kardinal gar nicht geben sollte. Also diese beiden Artikel wurden nach Bekanntgabe aber widerrufen von der Kirche. Wie dem auch sei, spricht man mit Menschen über dieses Thema, besonders über das Thema Tod, so weiß man nicht im Grunde genommen recht, was man damit anfangen soll. Auch wird die Rede selten ernst genommen, die Jesus über dieses Thema sagt. Ich habe hier und da mal eine Beerdigung bei uns im Dorf mitzumachen, eine katholische Beerdigung. Dann habe ich nachher einen entfernten Verwandten von uns gefragt. Ich sag mal, die Leute werden ja in Angst und Schrecken verjagt durch Hölle und Fegefeuer. Aber welcher Pastor schickt eigentlich die Toten in die Hölle oder ins Fegefeuer? Die kommen doch alle in den Himmel, da unten muss es doch sehr leer sein. Darauf können die Menschen keine Antwort geben. Ist das nicht furchtbar? Muss dann Jesus nicht wirklich fragen, werde ich noch Glauben finden, wenn ich wiederkomme? Wozu soll Jesus wiederkommen, wenn sie alle sowieso im Himmel sind? Dann werden die Leute allerdings sehr nachdenklich, wenn man ihnen diesen Widerspruch hier und da mal aufklären kann. Und auch das Kommen Jesu auf die lange Bank zu schieben, ist ja sehr gefährlich. Wenn wir dazu den Text in Matthäus Kapitel 24 lesen, Matthäus Kapitel 24, die Verse 48 bis 50, Matthäus 24, diese Endzeitrede Jesu, 48 bis 50, da sagt er hier, wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten. Er streitet ja nicht ab, dass er kommt, sondern er lässt auf sich warten und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen. So wird der Herr des Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß. Und er wird ihn entzweischneiden und ihm seinen Teil festsetzen bei den Heuchlern. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Ein fürchterlicher Text aus dem Munde Jesu. Und dann immer wieder die Frage, werde ich Glauben finden? Einen Menschen, der in dem Hause des Dienstherrn seine Arbeit nicht verrichtet, er wird dann zur Rechenschaft gezogen über sein Tun und über sein Lassen. Das Fernsein des Hausherrn veranlasst ihn, sorglos und sogar ungerecht mit seinen Mitknechten umzugehen. Die sind ja auch Mitknechte, selbst wenn er der Verwalter, wir haben ja so viel in der letzten Lektion über die Verwalter gehört. Traurigerweise wird aber hier das Geschehen im Hause des Herrn geschildert. Diese Gleichnisse Jesu gelten ja immer seiner Gemeinde. Im Hause des Herrn, schlechte Knechte, mag man sich kaum vorstellen. Das ist nicht nur, wenn Jesus und die Propheten die Strafreden ankündigen, das tun ja auch die Eltern. Er hat ja im Grunde genommen aus Liebe nichts anderes getan. Die Eltern sagen doch auch, jetzt noch ein paar Mal und dann werde ich zeigen, dass es so nicht weitergeht. Auch das hat Jesus ihnen geschildert. Im Alten Testament lesen wir in Jeremia Kapitel 42, das ist ja der Prophet, unter dem nachher das Volk in die babylonische Gefangenschaft gerät. Jeremia Kapitel 42, die Verse 19 bis 21. Traurige Texte sind es im Grunde genommen. Also die Verse 19 bis 21, da sagt er: Der Herr hat zu euch geredet, ihr Überrest von Juda, zieht nicht nach Ägypten. Ihr sollt genau wissen, dass ich euch heute gewarnt habe, denn ihr habt um den Preis eures Lebens geirrt. Denn ihr selbst habt mich zum Herrn, eurem Gott, gesandt, sagt hier Jeremia, und gesagt: Bete für uns zum Herrn, unserem Gott. Und nach allem, was der Herr, unser Gott, sagen wird, so teile es uns mit, wir werden es tun. Ich habe es euch heute mitgeteilt. Ihr aber habt nicht der Stimme eures Herrn, eures Gottes gehorcht und auf alles, womit er durch mich zu euch geredet hat. Das sind alles Dinge, die Jeremia und auch Jesus über sein Volk berichten musste. Werde ich Glauben finden? In dem gleichen Infoblatt aus unserem Bezirk war aber noch eine andere Mitteilung, und die war amtlich. Und zwar war es damals die EKG, die Evangelische Kirche, die Folgendes verlautbaren ließ: Wir bekräftigen, die Erwählung der Kirche ist nicht an die Stelle der Erwählung des Volkes Israel getreten. Gott steht in Treue zu seinem Volk, heißt es in Magdeburg verabschiedeten Erklärung. Christen sind, ungeachtet ihrer Sendung in die Welt, nicht berufen, Israel den Weg zu Gott und zu seinem Heil zu weisen. Alle Bemühungen, Juden zum Religionswechsel zu bewegen, widersprechen dem Bekenntnis zur Treue Gottes und der Erwählung Israels. Das hat mich doch in Erstaunen versetzt. Weiß niemand etwas über die Zeitkette in Daniel? Bei den Juden wird sie ignoriert, das habe ich selbst erfahren, als ich in Israel war. Über diese Themen, Jesaja 53 und Daniel 9, wird nicht gelesen, zumindest damals. Wie sich das heute geändert hat, weiß ich nicht. Die Christen lesen nicht und von ihren Hirten erfahren sie auch keine Aufklärung. Gehen wir mal ganz kurz in den Daniel Kapitel 9, Vers 24. Daniel Kapitel 9, Vers 24. Da sagt uns hier der Prophet: 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und ein Gesicht und Prophet zu versiegeln und ein Allerhöchstes zu salben. Ist natürlich ein schwieriger Text, wenn jetzt irgendjemand ihn liest und Daniel aufschlägt. Aber wir wissen, dass schwierige Texte beantwortet werden können. Ich sage auch jedem: Wenn ihr lest, betet vorher. Da ist jemand, der euch hilft, der Heilige Geist. Und es gibt auch Menschen, die darüber Aufschluss geben können. Das Volk Israel als Heilsträger wurde also nach diesen 490 Jahren abgesetzt und von Gott abgelehnt. Jesus hat seinem Volk zu seinen Lebzeiten hier auf der Erde immer wieder betont: Es reicht nicht aus, dass ihr sagt, wir sind Abrahams Kinder, wenn ihr nicht so lebt wie er. Ihr versucht mich zu töten. Und Paulus hat, um diese Sache von der EKD in ein anderes Licht zu rücken, uns ganz klare Texte gegeben, Hinweise, wie Gott noch heute sein Volk, das er damals ausgesucht hat, beziehungsweise die einzelnen Menschen sieht und betrachtet. Und dazu gehen wir in den Römer Kapitel 11, Römer Kapitel 11, die Verse 17 bis 21. Wenn aber einige Zweige herausgebrochen sind, in den Texten davor beschreibt Paulus ja, dass es die Juden sind, die aus dem Baum ausgebrochen wurden. Und du, der du ein wilder Ölbaum warst, dieses Wort richtet sich an die Heiden, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums mitteilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Du wirst nun sagen, die Zweige sind herausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Richtig, sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn Gott, sie die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er dich auch nicht verschonen. Was sagt uns das eigentlich über Gottes Liebe und Fürsorge für sein Volk, die Juden? Das ethnische Volk ist als Träger der Wahrheit abgelehnt worden. Aber ist nicht jeder Einzelne wieder einpfropfbar? Wer waren denn die Leute, die das Neue Testament schrieben? Waren das nicht alles Juden? Wer war Jesus? War er nicht Jude? Wird Jesus einzelne Menschen vergessen, die sich zu ihm bekennen? Niemals. Und was sagt er dann nachher auch, als er die Jünger mit dem Missionsauftrag zurückließ, in Apostelgeschichte 1, Vers 8? Da wird es ja ganz deutlich, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Wo fängt Jesus mit der Missionierung an? In seinem eigenen Hause. Warum wollte denn Jesus das Volk Israel zu seinen Lebzeiten so eng an sich binden? Und auch um die Pharisäer und Schriftgelehrten bemüht war, wenn er ihnen Antwort gab. Stellt euch nur mal vor, dieses Volk hätte sich hinter ihn gestellt. Was wäre das für ein Schwung gewesen in der Mission? Und nun hatte er 12 einfache Leute, die meisten Fischer. Dann kam der Paulus hinzu. Aber was haben diese einfachen Leute bewirkt? Wollte er nicht alle auf seine Seite haben? Wenn Johannes 3, Vers 16 sagt, Gott hat die ganze Welt geliebt, dann hat er doch sein Volk nicht außer Acht gelassen. Dürfen wir aufgeben, seinem Volk den Heiland zu zeigen? Wir lesen so oft, dass die Sabbatmissachtung die schlimmsten Folgen nach sich zogen. Viele Propheten haben davon gesprochen. Ich habe eben schon gesagt, das Volk Israel wurde deswegen nach Babylon verbannt. Sogar die Zurückgekehrten, die unter den Propheten Esra und Nehemia gelebt haben, die hatten gerade angefangen, den Tempel und die Stadt wieder aufzubauen. Nehemia ist ja zurückgegangen, um die Mauern zu schließen, die Tore einzusetzen. Nehemia musste ihnen Folgendes sagen. Geh zu mir mit in den Nehemia. Nehemia Kapitel 13, immer unter der Frage Jesu, werde ich Glauben finden? Nehemia Kapitel 13, die Verse 15 bis 18. In jenen Tagen, also das war die Aufbauphase, sah ich einige in Juda, die am Sabbat die Kelter traten und Getreidehaufen einbrachten und auf Esel luden und auch Wein und Trauben und Feigen und allerlei Last und es am Sabbattag nach Jerusalem hereinbrachten. Und ich warnte sie an demselben Tag, an dem sie die Lebensmittel verkauften. Auch Tyrer wohnten darin, sie brachten Fisch und allerlei Ware herein und verkauften sie am Sabbat, den Söhnen Juda, und zwar in Jerusalem. Da zog ich die Edlen von Juda zur Rechenschaft und sagte ihnen, was ist das für eine schlimme Sache, die ihr tut, dass ihr den Sabbattag entheiligt? Haben eure Väter nicht ebenso gehandelt, so dass unser Gott all dies Unheil über sie brachte und über diese Stadt? Und ihr steigert die Zornesglut über Israel, indem ihr den Sabbat entheiligt? Konnte Jesus da auch sagen, wo werde ich Glauben finden? Bei den frisch Zurückgekehrten? Kann Gott treu zu seinem Volk heute stehen, das dieses Bundeszeichen missachtet oder zu diesem Volk? Die Bestrebungen sind überall vorhanden, Gemeinsamkeiten zu finden. Groß unter einem bestimmten Ausdruck, nicht Ökumene. Da können wir uns noch einverstanden erklären und das ist ja ganz dicht dabei. Aber dicht dabei steht in Hebräer ist auch daneben. Sie schießen am Ziel vorbei. Wenn ich am Ziel vorbei schieße, dann gucke ich doch in die Richtung des Ziels, oder nicht? Ihr kennt ja, die Kinder haben die Dartscheiben, ne? Stehen alle in einer Richtung, dann geht's los. Aber scharf daneben ist auch vorbei. Ja, Einigkeit auf dem kleinsten Nenner. Aber jetzt zu uns. Wissen wir eigentlich genug aus dem Worte Gottes? Werden wir durch viele gute Dinge abgelenkt? Wir haben jedes Quartal in unserer Lektion Hinweise auf neue Bücher. Wenn ich das alles lese, was mittlerweile bei uns an guten Sachen existiert, dann habe ich keine Möglichkeit mehr, im Worte Gottes zu lesen. Versucht mal nachzugucken. Jeden Monat kommen neue Zeitschriften raus. Und dieses Buch, werde ich noch Glauben finden? In diesem Buch ist der Glaube verankert. Gilt auch für uns der Text. Und jetzt gehen wir in den Hebräer. Hebräer Kapitel 5, die Verse 11 bis 14. Hier wird gesagt, darüber haben wir noch viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe, die Aussprüche Gottes sind, und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch nötig hat und nicht feste Speise, der ist nicht kundig. Er ist unkundig. Wer feste Speise hat, aber ist erwachsen. Die infolge der Gewohnheit geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Das wurde ja heute in der Lektion auch der Eva angeboten, ne? Zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Aber ist das ein Text, der eigentlich nur den Menschen damals galt? Ihr solltet alle inzwischen Lehrer sein. Ich werde nicht Lehrer, wenn ich mich nicht mit diesem Buch beschäftige. Ausreichendst beschäftige. Andere Glaubensrichtungen zu studieren, bringt nicht Öl in meine Gefäße, sondern nur das hier. Jesus sagt, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Alles, was er uns gesagt hat, steht in diesem Buch. Und das reicht aus. Ich habe mir oder mache mir jetzt zur Gewohnheit, wenn ich die Bibel rundherum immer höre, dass ich mir die vier Evangelien zweimal hintereinander anhöre. Da sagen nämlich die Hebräer über Jesus, na woher hat er das denn? Der hat doch nicht studiert. Woher haben wir das denn, wenn wir nicht studiert haben, sondern hier gelesen haben? Es geht einfach nicht anders. Wir werden nicht an die klugen Bücher erinnert. Wir werden auch, ich sage das jetzt mal ganz vorsichtig, nicht an die Bücher von Ellen White erinnert, die ich liebe und die ich brauche. ich werde nur daran erinnert, was er mir gesagt hat. Und das sollte ich speichern und mit ihrer Hilfe vertiefen. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich lese sie ständig. Aber das, was er gesagt hat, kann sie ja auch nur erklärend weitergeben. Im Gleichnis von den 10 Jungfrauen, es ist ein Gleichnis, das Jesus uns hinterlassen hat, wird uns gesagt, wie viele Menschen auf der einen und wie viele Menschen auf der anderen Seite sind. Wie viel von den Einflüssen hat bei den törichten Jungfrauen, für den Einflüssen von außen, Ohr und Auge gefunden. Ihnen reicht das, was sie wussten. Alle schliefen ein. Die Sorglosigkeit hat vielen Nährboden bereitet. Die Zahl, die Jesus hier nennt, die ist ja eigentlich erschreckend, ne? Halbe, halbe. Und er sprach von den Gläubigen. Auch von denen, die noch mehr oder weniger dazukommen sollen. Ich habe dann mir gesagt, Heiland, schenke uns durch den Heiligen Geist doch eine heilige Unruhe. Wir müssen doch unruhig werden, wenn wir zu wenig uns um ihn kümmern. Wir haben gerade auch gesungen die Geburtstagslieder. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Aber wenn es so dunkel ist, weil wir wenig lieben, ihn hier wenig lieben, dann sieht es um uns böse aus. Ihr habt nicht gewollt. Das war die bittere Klage unseres Heilandes über Jerusalem, über die Menschen, die zu ihm gehörten. Vergessen wir nicht, Jesus war Jude. Und alles, was wir hier in der Bibel lesen, ist von Hebräern und von Juden. Er liebt diese Menschen nach wie vor, auch wenn sie als Volk keine Heilsträger mehr sind. Aber wir leben doch die Menschen, die aus unserer Nation, also aus Deutschland kommen, doch auch nach wie vor, oder nicht? Was muss er, jetzt gehen wir wieder zurück zum Jeremia, was muss er jetzt traurig dem Jeremia sagen lassen? Jeremia Kapitel 26, die Verse 4 und 5. Kapitel 26, 4 und 5. Und ich sage zu ihnen, spricht hier Jeremia, so spricht der Herr, wenn ihr nicht auf mich hört, dass ihr in meinem Gesetz lebt, das ich euch vorgelegt habe, und dass ihr auf die Worte meiner Knechte der Propheten hört, die ich euch zu euch sende, früh mich aufmachend und sende, aber ihr habt nicht gehört. Was macht uns so träge? Ich möchte noch einmal auf diesen Hebräertext, den wir in Kapitel 5 gelesen haben, zurückkommen. Ihr solltet eigentlich alle Lehrer sein. Ja, was soll ich denn die Menschen lehren? Alles das, was ich in den vielen guten Büchern lese? Oder das hier? Was hat der Apostel Paulus gesagt? Ich weiß nichts anderes zu verkündigen als Jesus Christus und den gekreuzigt. Ist euch schon mal aufgefallen, wenn ihr die Briefe des Apostels lest, dass da nie eine Predigt von ihm abgedruckt ist? Es war immer nur Besorgnis über seine Kinder, wenn ich den Korintherbrief lese oder die anderen. Es waren Besorgnisse, Hinweise. Immer wieder, kommt doch zu ihm. Denn seine Predigt war immer nur Jesus Christus und den als gekreuzigt. Alle inzwischen Lehrer sein? Machen uns Enttäuschungen mutlos, weiter in diesem Buch zu lesen? Es gibt, glaube ich, niemanden hier in der Gemeinde, der nicht schon Enttäuschungen erlebt hat. Und merkwürdigerweise, wir kommen immer sehr spät dazu, dann zu Jesus zu laufen. Mir fällt der Jakob ein. Welche Vorsichtsmaßnahmen hat er getroffen, ehe er seinen Bruder Esau getroffen hat? Wirtschaftliche Trennung, zwei Herden, hat alles Mögliche unternommen, kluge Dinge. Aber dann stellte er sich dem Gebet und Jesus Christus. So machen wir das doch auch. Wir haben in der Lektion gesagt, wir laufen immer vor. Wir wissen ja, wohin wir wollen. Aber wenn damals die ersten Christen und auch die Märtyrer sich von Enttäuschungen, die sie alle erlebt haben, abhielten ließen, dann wäre das Evangelium gestorben. Hatte nicht auch Johannes der Täufer Enttäuschungen im Herzen? Bist du es? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Er, der Wegbereiter, hat dasselbe Schicksal erlitten wie der, dessen Weg er bereitet hat. Wir haben in der Welt Angst, das hat Jesus gesagt, ja. Aber er hat die Welt überwunden. Ich glaube, die Angst, die wir haben sollten, ist die, habe ich ihn heute wieder verletzt? Dass uns das in Unruhe versetzt? Oder wie der Philippa-Text sagt, schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern? Kann ich abends zu ihm sagen, Heiland, das war mal ein Tag? Und dann muss er mich an Dinge erinnern, an Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, ich bete immer, lieber Gott, ich bin so vergesslich. Was den 12 Stunden angeht oder 16, zeig mir, was zwischendurch passiert ist. Was dir wehgetan hat. Nur so können wir uns seiner Liebe immer wieder versichern. Sagt nicht Jesus zu uns, 7 mal, 70 mal, das heißt, immer werde ich euch verzeihen. Darf ich dann auch 7 mal, 70 mal immer mit der gleichen Bitte wiederkommen? Ja, immer wieder sagen, das war wieder nichts. Ich bin mit dem und dem und dem ungerecht verfahren. Ich war aufgeregt, ich war ruppig, ich war dieses und war jenes. Kommt das nicht tagtäglich vor? Und wenn er sagt, das alles habt ihr dann mir getan? Trauen wir ihm doch zu, uns neu zu beleben, uns zu begeistern. Lest die Evangelien, wie viele Menschen dann begeistert von ihm weggegangen sind. Ich kann sehen, ich kann sehen. Ich kann hören. Mir tut nichts mehr weh. Diese Dinge kann er im übertragenen Sinne uns doch auch schenken. Jedem von uns schenken. Aber wir müssen eben hingehen und es ihm sagen. Er, unser Heiland, steht uns Tag und Nacht zur Verfügung. Da fällt mir die Geschichte von heute früh ein, die du vorgelesen hast, von dieser kranken Frau, die Ängste hatte, dass sie nicht mehr weiter wusste. Muss der Heiland uns nicht manchmal durch so einen engen Trichter schieben, bis wir rechts und links alles loslassen können? Er kommt, wenn viele das auch nicht mehr für wahr halten oder auch nicht wahrhaben wollen, weil sie dunkel ahnen, na, was könnte er mir sagen? Aber er kommt, ob er Glauben findet auf der Erde oder nicht. Dann ist nur mein Wunsch, dass er in uns Glauben findet. Dass wir alle, die wir heute früh hier sitzen, uns eines Tages wirklich in den Arm nehmen können und sagen, er hat es für mich vollbracht. Lesen wir dieses Buch, mehr denn je. Es ist das Wichtigste, was wir in der Hand haben, sein Liebesbrief. Amen.